ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir übers Schreiben sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein faires Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Das finde ich ja total nett, dass wir heute mal über das Schreiben sprechen. Und weil es ja uns ja beide auch beruflich verbindet und auch beruflich zusammengebracht hat. Mhm. Und was ich bei dir aber gar nicht eigentlich so weiß, sind so die frühen Anfänge. Also so die Tagebuch, erste kleine Pferdegeschichte mit 4 Comics gemalt, sowas? Oder wie ging das bei dir eigentlich los?
Mit dem Schreiben? Also ich erinnere mich, dass ich in der Grundschule natürlich, wie alle anderen Kinder auch, schreiben gelernt habe und das schon sehr früh einfach eine großartige neue Ausdrucksmöglichkeit fand. Ich habe mit großer Leidenschaft Briefe geschrieben an meine Großeltern und an irgendwelche Tanten und Onkels in der Ferne und ich fand es einfach so faszinierend, dass man mit Sprache, ne, Emotionen und Erlebnisse transportieren kann. Es gibt ganz süße Ferientagebücher von mir, das haben meine Eltern so mit mir angefangen, als ich in der ersten Klasse war, wenn wir irgendwo im Urlaub waren, dass ich jeden Tag in so einem Tagebuch einmal aufgeschrieben habe, in einem Satz, was wir erlebt haben und danach ein Bild dazu gemalt habe und so. Das ist jetzt heute immer noch total niedlich für mich, das so anzugucken. Was ich sehr positiv in Erinnerung habe tatsächlich ist, dass in der Schule wird ja beim Schreiben dann natürlich auch sehr, sehr viel Wert gelegt auf Rechtschreibung und Schönschrift war damals auch noch, als ich in der Grundschule war, kriegte ich immer noch eine Schönschriftnote und da war ich gar nicht so super gut. Ich hatte immer tendenziell ein bisschen eine Sauklaue und habe auch einige Rechtschreibfehler gemacht und so, also ich hatte gar nicht immer die allerbesten Noten in Deutsch und dann hat meine Mutter mir, da war ich glaube ich in der 3. Klasse, ein Heft geschenkt, also einfach so ein Blanko-Notizheft und hat gesagt, das ist einfach für dich zum Schreiben, für deine Gedanken, für Geschichten, für Gedichte, für alles, was dir einfällt. Und in diesem Buch ist Rechtschreibung total egal. Da wird niemals was korrigiert werden. Das ist einfach, da geht es um die Inhalte. So. Und das war wirklich super, weil mich das innerlich so befreit hat, zu sagen, ich kann hier schreiben, ohne in dem Sinne Fehler zu machen und habe dann teilweise da einfach Sachen ausprobiert, Geschichten, die ich selbst gelesen hatte, sozusagen nochmal frei nacherzählt und geguckt, kann ich die gleich gut erzählen, wie jemand, der diese Geschichte original geschrieben hat, habe mein erstes Gedicht verfasst, habe verschiedene Formen ausprobiert und habe einfach sehr schnell gemerkt, Schreiben ist einfach auch was ein richtiges Hobby sein kann.
Aber war das jetzt, du hast das Heft von deiner Familie bekommen und so, war das jetzt immer noch Teil einer schreibpädagogischen Maßnahme im Sinne von Grundschulkind Nora Imlau? Oder war das schon einfach mehr so ein eigener Antrieb? Weil diese Ferientagebücher, das kenne ich auch, aber da gibt es ja immer einen großen Unterschied zwischen, jetzt schreib doch nochmal einen Satz, was wir heute, gestern haben wir auch noch nicht, versus jemand sagt wirklich, nee, das will ich machen. Also warum ich so nachfrage, ist, dass ich einfach schon beobachte, dass es Menschen gibt, die ein inneres Streben haben, sich schriftlich ausdrücken zu wollen. Oder die, also können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, es gibt ja ganz in meiner Wahrnehmung ganz unterschiedliche Motivationen fürs Schreiben, aber eine scheint mir schon zu sein, so ein, ich muss das halt machen. Weißt du, wie jemand, der halt einfach tanzen will, Musik machen will, der sich ausdrücken will. Und zwar, jetzt, es geht mir nicht ums Publikum, sondern ums, da ist was, das will irgendwie wohin. Und in meinem Fall ist es Zettel und Stift.
Ja, also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die Motivation war dafür, dass ich dieses Heft bekommen habe. Aber ich glaube schon, dass das ein Erkennen war dessen, dass ich mich sehr gerne schriftlich ausdrücke und dass ich sozusagen so ein bisschen eine Spielwiese brauche, die weg ist von diesen klassischen Schulaufsätzen. Ich habe mich halt auch immer sehr stark mit allem identifiziert, was ich schreibe. Also das war für mich auch was Wichtiges. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Schulaufsatz geschrieben habe und habe dann eine 3+ bekommen, weil dann irgendeine Lehrkraft eben fand, da war jetzt das und das noch nicht richtig genug und so, dann war das für mich auch ganz schlimm, gar nicht wegen der Noten an sich, sondern einfach, weil das war mein Werk sozusagen und ich hatte mir ja überlegt, warum ich das so erzählen will und fand es dann schwierig, dafür die ganze Zeit so bewertet zu werden und deswegen war das irgendwie, glaube ich, ein gutes Ding, dass ich dann so einen praktisch wertfreien Schreibraum hatte und gleichzeitig ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, man guckt sich die 7-jährige Nora an oder die 9-jährige Nora und auf einmal ist schon völlig klar, die muss mal Autorin werden, sondern sowas lässt sich dann ja, ne, im Nachhinein manchmal so ein bisschen so also es fühlt sich manchmal im Nachhinein so stringenter an, als es ist. Ich habe, glaube ich, in ganz vieler Hinsicht kreativen Ausdruck gesucht, immer schon. Ich habe super viel gemalt, ich habe Musik gemacht, ich habe sehr, sehr, sehr intensiv Theater gespielt. Ich habe lange davon geträumt, Schauspielerin zu werden, habe Schauspielunterricht gehabt und so weiter. Und das war dann so eher mein Ausdruck auch. Also es gab ganz, ganz viele Facetten dieses Sehnens danach, die eigene Wahrheit in eine Öffentlichkeit zu bringen, sag ich mal. Das war so vielleicht das gemeinsame Element. Aber ich habe schon, würde ich sagen, auch als Jugendliche immer gerne geschrieben. Es ging mir auch leicht von der Hand. Ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe unendlich viele Briefe geschrieben. Auch so, das war ja auch eine Zeit lang so eine Mode, dass man sich dann mit Freundinnen in der Schule so ellenlange Briefe hin und her geschrieben hat. Ich hatte Brieffreundschaften auch teilweise mit Leuten, die in anderen Ländern gewohnt hatten, also so Austauschschülerinnen, mit denen man danach noch weiter geschrieben hat. Und habe schon auch als Teenagerin schon mich dafür interessiert, wie sozusagen gutes Schreiben funktioniert. Also habe teilweise auch so Bücher gelesen von SchriftstellerInnen, die über ihr eigenes Schreiben reflektiert haben, was da für sie wichtig ist oder so und fand das einfach ein interessantes Thema, wie Menschen ihre Sprache finden, wie Menschen auch auf ganz unterschiedliche Weise es schaffen, Emotionen, ne, zu verpacken und zu erzeugen mit Worten. Das fand ich immer schon einfach eine sehr faszinierende Sache.
Ich finde, das ist so eine, das sind ja genau diese Punkte drin. Also einerseits erstmal die Tätigkeit, mache ich das gerne? Also ich schreibe irgendeiner Brieffreundin, das ist ja erstmal einfach mehr so auf der Basis von die Tätigkeit und dann kommt eben dieser kreative Aspekt dazu, also die einen erfinden Fantasiewelten oder zeichnen Comics und haben schon immer viel geschrieben und bei anderen Orten ist es, bei anderen AutorInnen sehe ich es, aber gibt es da eigentlich nicht so eine Kontinuität und deswegen frage ich da immer so ein bisschen nach, das interessiert mich immer, ob ich erschrecke zum Beispiel schon manchmal, wenn sich Leute bei uns bewerben in der Agentur, ja, steht drin, ich habe schon immer viel geschrieben und ich habe schon als Kind irgendwie ganze Welten, dann denke ich immer so, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Also ich kann das immer nicht so, das immer nicht so einschätzen. Also es gibt auf jeden Fall bis jetzt so aus Gesprächen, die ich so dazu geführt habe, jetzt nicht so eine eindeutige Kontinuität. Also so, wer schon immer schon als Grundschüler ganz tolle Aufsätze geschrieben hat, wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mal SchriftstellerIn. Das sowas gibt es meines Wissens nicht.
Nee, so linear ist das auch nicht.
So Umdeutungen, genau.
Ja, also ich hab schon als Grundschulkind, daran erinnere ich mich, mal gesagt, dass ich später mal Buchschreiberin werden möchte. Das war meine Vorstellung von meinem Traumberuf. Aber das wurde dann auch schnell abgelöst. Dann wollte ich danach auch Eisverkäuferin werden, weil ich dachte, dann kann man unbegrenzt Eis essen. Was Besseres gibt's nicht. Voll. Und dann wollte ich in der Stuttgarter Wilhelma die kleinen Affenbabys pflegen, weil ich die so süß fand. Also ich sag mal, es gab da verschiedene Ambitionen. Das war halt so eine von vielen Sachen, die ich irgendwie gut fand. Und als ich angefangen habe zu studieren, ich habe ja Literaturwissenschaften studiert, aber auch Medienwissenschaft und Kommunikation und habe da durchaus lange Zeit auch gedacht, ich würde gern mal in den Medien arbeiten, aber war da am Anfang auch eher in Richtung Film und Fernsehen so unterwegs und hätte mir vorstellen können, irgendwo als Redakteurin im Hintergrund irgendwie zu arbeiten oder so. Also es war jetzt nicht so, dass da quasi dieses große Ziel war, ich werde die Schriftstellerin zu diesem und jenem Thema, sondern es war immer diese Suche nach, ne, Ausdrucksmöglichkeiten, Kommunikation, das fand ich wichtig, aber weder dieses große Thema Familie, das dann später so meins wurde, noch diese Fokus auf dem Schreiben war da von Anfang an so festgelegt.
Das heißt also, du bist aus Versehen in die Buchbranche reingerutscht,
kann man naja, so sagen. Aus Versehen jetzt auch ja nicht. Viele. Aber ich bin schon bewusst in die Buchbranche reingerutscht, aber der Weg für mich zum Schreiben führte ja praktisch über den Journalismus. Ne? Also ich habe dann als Studierende noch ein journalistisches Praktikum gemacht. Das fand ich total toll und da habe ich richtig auch so gemerkt, hey, das, was ich schon immer gern gemacht habe, ne, kommunizieren, die passenden Worte finden, den passenden Ausdruck finden, findet nochmal eine ganz andere Anwendung in einem professionellen journalistischen Setting und da kann ich noch so viel dazulernen und besser werden. Und da habe ich dann auch so langsam gemerkt, wie sich so ein Thema für mich rauskristallisiert, dass ich so dachte, die Art von Familienjournalismus, die ich mir für mich selbst wünschen würde, die sich modern und fundiert und empathisch und empowernd anfühlt, so, die gibt's in der Form so für mich noch nicht und die würde ich in der Form gerne irgendwie nochmal so selber weiterentwickeln und das war so der Anfang davon, dann zu sagen, ich möchte vom Schreiben leben können, ich möchte Journalistin werden und das war mir auch ganz wichtig, direkt nach meinem Studium, diese Berufsbezeichnung, ich bin Journalistin, ne, so, und da kam dann nach einiger Zeit der Wunsch auf, zu sagen, jetzt habe ich immer so viel recherchiert und so viel geschrieben. Ich habe ja für die Zeitschrift Eltern dann sehr regelmäßig geschrieben. Ich hätte gerne einfach noch mal ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Platz für meine Gedanken, weil selbst eine Titelgeschichte, was sozusagen das längste war, was es bei uns damals in der Eltern gab, ist eben maximal 5 Seiten lang mit vielen, vielen Bildern. Also da kannst du einfach nicht alles sagen. Und daraus entstand so die Idee zu sagen, ich würde gerne mal in einem größeren Format schreiben.
Was für mich immer ein ganz spannender Moment ist, den wir auch jetzt zunächst wieder übersprungen haben, ist die quasi Hands-on-Ausbildung zum journalistischen Schreiben. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also im Klischee ist es immer so, der aufstrebende Jungjournalist kommt mit seinem Text um die Ecke und dann hockt dann irgendwie, ich drehe es jetzt mal bewusst um, die dauerquarzende Chefredakteurin und sagt, den ersten Absatz, den können Sie gleich mal streichen und dann tschang, tschang, tschang und hier ein Klischee und da. Also wie funktioniert denn dieses Finden eines bestimmten, in dem Fall journalistischen Tones? Wie genau kommt man da eigentlich hin? Also das ist für mich immer so ein Gap. Ja? Ich kann mir mal vorstellen, ich schicke dich irgendwo hin, du mal schreibst irgendwie 4 Seiten über, aber wie wird es dann ein guter Text?
Ja, das ist eine super Frage. Also ganz klassisch ist es ja so, dass es in Deutschland 2 typische Wege gibt, um Journalist oder Journalistin zu werden. Entweder man besucht eine Journalistenschule, ne, oder man macht irgendwo ein Volontariat und wird da praktisch hands-on in einer Redaktion ausgebildet. Ich selber habe keins von beidem gemacht, sondern habe tatsächlich eben mit meinen Grundlagen aus diesem medienwissenschaftlichen Studium mich direkt für ein Praktikum beworben. In der Zeitschrift Eltern damals, also in der Redaktion, die war ja damals in München und habe dann sozusagen während dieses Praktikums sehr intensiv gelernt, was wird hier erwartet, was wird hier verlangt, was ist hier wichtig für diesen Ton dieser Zeitschrift und habe dann wirklich eben auch zum ersten Mal gelernt, nicht einfach quasi in meinem eigenen Stil zu schreiben, sondern auch sowas wie so einen Stil einer Zeitschrift kennenzulernen und zu adaptieren, damit die sozusagen in ihren Texten ähnlich klingt sozusagen. Und habe da einfach mit den Redakteurinnen und Redakteuren dort sehr viel zusammengearbeitet, ganz enges Feedback bekommen. Ich bin da wirklich super begleitet worden. Ich wünschte, alle Praktikantinnen und Praktikanten würden in ihren Praktika so viel lernen, wie ich da gelernt habe. Also ich habe nie Kaffee gekocht.
Auch wenn es jetzt total nerdig ist, aber könntest du mir, weil mir das zum Beispiel auffällt, dass Zeitschriften oder Zeitungen schon so ihren eigenen Sound haben, zumindest manche, kannst du mal eins, fällt dir noch ein Beispiel ein? Also wirklich so ein, wir bei der Eltern, wir machen immer, also ich stehe einfach sozusagen als journalistischer Endnutzer immer davor und denke mir, ja, aber wie habt ihr das denn jetzt vermittelt?
Wie machen die das, ne? Ja, aber das ist total schwer, das so genau im Detail zu erklären, aber es war zum Beispiel so, dass bei der Zeitschrift Eltern der angestrebte Ton war sehr freundschaftlich, nicht von oben herab, sondern eher so wie die nette Mutter von nebenan, die was erzählt und gleichzeitig mit sehr viel Fachkompetenz und auch mit einer gewissen Sachlichkeit. Wir emotionalisieren nicht, wir skandalisieren nicht, ne? Und daraus entwickelt sich so ein gewisser Ton und das hatte dann aber auch wirklich so sprachliche Elemente. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel mit Ellipsen gearbeitet, also mit letztlich unvollständigen Sätzen, Sätzen, denen ja, die grammatisch sozusagen so verdichtet sind, dass gar nicht alle Elemente, die normalerweise satzbaumäßig hätten in diesem Satz vorkommen müssen, vorkamen, aber dadurch sozusagen so eine Verdichtung stattfand, die den Text besonders nahbar und leicht lesbar gemacht hat.
Okay.
Aha. Du wolltest geil. Ein konkretes aha. Beispiel wissen.
Ja, ich find's super, ich find's super. Ich werde nachher Ellipse googeln. Ja, super.
Wir haben relativ viel mit rhetorischen Fragen und so Ein-Wort-Antworten im Text gearbeitet, so, aber ist das jetzt alles? Nein, wirklich, also weißt du, was ich meine, so, so dass man praktisch beim Lesen so das Gefühl hat, es ist fast wie eine gesprochene Sprache, aber natürlich trotzdem als Kunstform. Es ging viel um die Frage, wie bringt man Humor und Leichtigkeit in einen Text, ohne jemals die Lesenden oder ihre Kinder lächerlich zu machen in irgendeiner Form. Also ne, wie können wir lustig sein im besten Sinne, ohne uns je lustig zu machen über die Menschen, die unsere Zeitschrift lesen oder oder über deren Kinder. Und es gab so ein paar Sätze, die einfach verboten waren. Zum Beispiel durfte in der Zeitschrift niemandem etwas wie Schuppen von den Augen fallen. Also es gab einfach so praktisch so eine Liste von abgeschmackten Formulierungen, die man schon tausendmal gelesen hat, wo so klar war, das gibt's bei uns nicht. Ich habe da so viel gelernt. Ich könnte das jetzt gar nicht mehr alles zusammenfassen, aber das
musst hat du gar nicht.
Wirklich mein Schreiben nachhaltig geprägt zu merken. Also da habe ich wirklich zum ersten Mal richtig fundamental verstanden, Schreiben ist nicht einfach nur was man aus dem Gefühl rausmacht, sondern Schreiben ist ein Handwerk. Genau. Und dieses Handwerk kann man lernen und man kann unterschiedliche Elemente einsetzen beim Schreiben, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen bei den Lesenden. Und man kann sich so ein Handwerkszeug zulegen und dann wirklich auch changieren zwischen unterschiedlichen Stilrichtungen, um bestimmte Effekte zu erzeugen. Und das ist was ich bis heute mache, wenn ich ein neues Buch schreibe, ob ein Kinderbuch oder ein Erwachsenenbuch, dann überlege ich mir sozusagen vorher, welchen Ton, welchen Klang, welchen Vibe, um jetzt mal dieses moderne Wort zu verwenden, soll dieses Buch denn haben? Und dann nehme ich sozusagen meinen Handwerkskoffer her als Autorin und sage, welche grammatischen und stilistischen Strukturen brauche ich, um dieses Gefühl bei meinen Lesenden zu erzeugen? Das habe ich da gelernt.
Ich finde ja sowas total spannend. Ich lese auch wahnsinnig gern Bücher übers Schreiben, weil das ist ja der Punkt, der auch in meinem Arbeitsalltag oft viel zu kurz kommt. Es gibt relativ viele Menschen, die der Meinung sind, dass man zum Schreiben ja nur einen Computer braucht oder halt Zettel und Stift. Und es fließt halt dann so heraus. Und dann müssen wir halt, meine Kolleginnen und ich, vermitteln, dass das halt eine Tätigkeit ist, dass da einfach relativ viel dahinter ist. Handwerkskunst, Können, Erfahrung, Begabung, all diese Dinge fließen ja dann, wenn man Glück hat, ineinander zusammen. Und meistens wird das von Leuten ausgeführt, die das halt dann immer und immer wieder tun. Also dieses, ich habe mal so ein Kinderbuch geschrieben, aber eigentlich mache ich was ganz was anderes. Irgendwie verleiten die Kreativberufe oft dazu, sozusagen so eine Genialität zu überhöhen. Und daran leidet manchmal so ein bisschen mein Arbeitsalltag.
Ja, das glaube ich. Das ist ja beim Fotografieren ähnlich, dass dann Leute teilweise denken, jeder kann ja so fotografieren und dann gar nicht mehr wertschätzen, was es bedeutet, wirklich fotografieren zu können. Das, was halt was völlig anderes ist, als einfach mal irgendwohin die Handykamera zu richten. So. Und für mich war dieses Schreiben, Lernen ein unglaublich langer und komplexer Prozess und ich habe das eben nicht so systematisch gelernt, wie wenn ich jetzt eine Journalistenschule besucht hätte. Das hat mir auch lange durchaus Kummer gemacht. Ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht, die Journalistenschule zu besuchen. Das war immer so ein Traum von mir und das hat tatsächlich bei mir aus ganz persönlich biografischen Gründen einfach auch nicht wirklich geklappt, weil ich so jung Mutter geworden bin und da einfach dieses sehr ne, klassische, du gehst jetzt einfach Vollzeit in der Journalistenschule, nicht mehr gepasst hätte und ich deswegen einfach sehr viele Dinge mir autodidaktisch angeeignet habe. Und ich habe dann aber natürlich meinen Wolf Schneider und diese ganzen Bücher gelesen. Und der zweite Schritt war dann aber immer auch zu sagen, und was davon will ich annehmen und mit welchen Konventionen will ich vielleicht auch an manchen Stellen brechen, ne? Also es ist ja auch das Schöne beim Schreiben, man darf auch Regeln brechen, aber man muss die Regeln dafür verstanden haben sozusagen, um dann bewusst zu sagen, ich mache es jetzt in dem Fall anders, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen.
Mhm. Und hatte dieses nicht durch die Journalistenschule gegangene für dich auch so einen verunsichernden Faktor? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja Geschichte studiert, Geschichte, Buchgeschichte, Soziologie und so und bin also kein Germanist, ich habe keine Literaturwissenschaften studiert und arbeite aber natürlich in einem Bereich, wo man mitunter lauter von diesen Menschen trifft. Und das führt manchmal schon bei mir zu so einem relativ schnell so ins Imposter-Syndrom reinfällt, so ungefähr, aha, du tust ja bloß so, weil schön, dass du Geschichte studiert hast, aber
was weißt du denn über
Bücher? Das denkt keiner und das weiß ja auch keiner, aber was willst du hier bei uns, bei der NDL, wenn du selber nicht durchs Studium gegangen bist? Also deswegen diese kleine Schleife machen, das machen übrigens Historiker.
Das ist eine total berechtigte Frage und ja, natürlich.
Wie war das bei dir?
Ich habe da auch sehr viele Begegnungen mit dem Imposter-Syndrom gehabt. Ich habe lange Zeit das als eine Art Makel meiner Biografie empfunden, dass ich sozusagen nicht diese klassische journalistische Ausbildung durchlaufen habe. In Deutschland ist JournalistIn als Berufsbezeichnung kein geschützter Begriff in dem Sinne, dass man, ist wirklich so, dass man jetzt irgendwie eine bestimmte Ausbildung durchlaufen haben muss. Und das ist einerseits großartig und auch bewusst so gemacht. Und andererseits gibt einem das schnell so das Gefühl zu sagen, naja, jeder kann sich ja Journalist nennen oder Journalistin.
Entschuldigung, ich musste so lachen, weil ich nicht wusste, dass wir da noch eine Gemeinsamkeit haben. Weil, wie du vielleicht natürlich weißt, Literaturagent ist auch kein geschützter Beruf. Das heißt, jede kann sich Literaturagentin nennen, die das möchte. Und damit entsteht aber auch bei mir so dieses, wo es Kindsen ist, ist Kind ja nichts. Weil, druck dir eine Visitenkarte, schreib drauf. Aber ich wusste nicht, dass es bei Journalist eigentlich ähnlich ist. Also wir könnten uns beide eine Visitenkarte in die Hand drücken mit Nora Imlau, Literaturagentin, Oliver Brauer, Journalist und los
Niemand
geht's.
Niemand dürfte uns verklagen dafür. Ja, und das ist ja bewusst auch so gehalten. Also gerade in Bezug auf Medien hat das natürlich auch was mit demokratischer Teilhabe zu tun, mit dieser Idee zu sagen, ne, Menschen, die was zu sagen haben, müssen schreiben dürfen, auch wenn sie nicht irgendwelche formalen Qualifikationen sozusagen haben. Und gleichzeitig ist das, öffnet sowas natürlich Tür und Tor für eigene Unsicherheiten, wie dieses pluster ich mich hier nur auf, was macht mich eigentlich zu der Person, die ich zu sein meine. Und es ist schon ein Thema für mich gewesen, ganz lange Zeit. Und tatsächlich war ich auch in dieser Medienwelt immer so ein bisschen ein Sonderfall, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Ich hab einerseits wahnsinnig viel mitgebracht an Ideen, an Elan, auch an Sprachgefühl. An anderen Stellen hat man aber auch gemerkt, dass ich eben nicht in einem klassischen journalistischen Setting ausgebildet wurde, dass ich mich mit Redaktionsabläufen am Anfang nicht so gut auskannte. Und ich war immer so ein bisschen auch eine Person nach meinem eigenen Empfinden, die so nicht ganz zu dieser Welt gehörte. Ne? Irgendwie schon, irgendwie nicht. So ein bisschen in so einer Sonderstellung. Und das hat sich am Anfang eher als was Negatives angefühlt und irgendwann hatte ich das Gefühl, das wird vielleicht auch jetzt so eine Art Alleinstellungsmerkmal von mir, zu sagen, ich habe meinen ganz eigenen Zugang in diese Welt gefunden, mit dieser auch sehr stark biografischen Erfahrung. Also ich bin in den Familienjournalismus hineingegangen als junge Mutter. Dieses Praktikum, das ich da erzählt habe bei der Eltern, das habe ich gemacht, als ich schwanger war mit meinem ersten Kind. Das heißt, ich war wirklich die perfekte Zielgruppe in meiner eigenen Texte, die ich da geschrieben habe. Und das hat viel auch mit diesem Werdegang gemacht. Und auch als ich dann meine allerersten Buchverträge hatte, war auch immer dieses Element von Authentizität. Ich bin selbst junge Mutter, in dem Fall dann jetzt von zwei Kindern mittlerweile und ich weiß genau, worüber ich schreibe und ich habe schon gewisse journalistische Credentials so mitzubringen. Das war dann das, was glaube ich, die ersten Verlage dann auch überzeugt hat, mir eine Chance zu geben, letztlich auch als junge Autorin. Denn, und das sage ich immer wieder und in großer Offenheit, ich habe nicht Pädagogik studiert, ich habe nicht Psychologie studiert, ich bin keine Hirnforscherin oder Bindungsforscherin oder irgendwas Einschlägiges in diesem Bereich, sondern ich habe Literatur und Medien und Kommunikation und ein bisschen Anglistik studiert und ich kenne mich mit vielen Themen gut aus und ich glaube, ich kann gut wissenschaftlich arbeiten und recherchieren und eine Studie lesen und so weiter, aber ich habe mir das alles, was ich, sag ich mal, jetzt in meinem Berufsleben brauche, letztlich selbst drauf geschafft, sowohl die sprachlich-künstlerischen Aspekte als auch die ganzen inhaltlichen Aspekte meiner Arbeit. Mhm. Und ich versuche, und es ist immer noch ein Arbeitsprozess, da mittlerweile stolz drauf zu sein und zu sagen, das ist doch cool, was ich da alles gelernt habe, und weniger zu sagen, das ist quasi ein Makel, dass ich jetzt nicht einen Doktortitel in Kindheitspädagogik mitbringe. So, ne? Also es ist auch natürlich total wertvoll. Ich will gar nicht diese Expertise irgendwie geringschätzen, in keinster Weise. Aber es ist natürlich so, dass ich jetzt auch sehr, sehr viel in Kontakt bin mit ExpertInnen, die eben diesen akademischen Werdegang haben in den einschlägigen Bereichen und die dann eben auch mir und meiner Arbeit oft sehr viel Wertschätzung entgegenbringen und sagen, du denkst so total außerhalb der festen, eingeschliffenen Normen dieses oder jenen Faches, du denkst sehr fachübergreifend, du bist sehr nah dran in den Zielgruppen und so. Und da ist jetzt sehr viel Wertschätzung. Und zum Beispiel, als ich dieses Buch Das schwierige Kind da mitgeschrieben habe, das ja von Andrea Turis von der Uni Gießen rausgegeben hat, das war für mich auch noch mal so ein bisschen so 20 Jahre später verabreichter Ritterschlag im Sinne von, du gehörst jetzt echt hier dazu, du darfst sozusagen bei einer wissenschaftlichen Fachpublikation zu einem kindheitspädagogischen Thema dabei sein, dann hast du anscheinend mit deinem autodidaktischen Aneignen dir genug Wissen drauf geschafft und genug Kompetenz erworben, um da jetzt sozusagen mitspielen zu dürfen.
Mhm. Ja, klar.
Ich glaube, man kommt manchmal gerade, wenn man auch vielleicht nicht diese Credentials sofort so vorlegen kann im Sinne von hier, ich war auf der Henry-Nannen-Schule und habe mit Bestnoten abgeschlossen oder was. Ich glaube, dass man da manchmal sogar dann als schreibende Person vielleicht besonders streng mit sich ist in vielen Dingen. Also ich arbeite wahnsinnig intensiv an meinen Texten. Mir ist es unglaublich wichtig, sprachlich, stilistisch, inhaltlich, so gut, wie es irgend geht, sozusagen zu arbeiten und immer noch mal jemanden draufschauen zu lassen und noch mal wo nachzulesen und noch mal eine Schleife mehr zu denken. Und das hat sicherlich manchmal auch damit zu tun, dass man denkt, es gibt jetzt nicht irgendwelche Lorbeeren, auf denen ich mich sozusagen schon ausruhen muss, sondern ich habe schon manchmal noch so innerlich diesen quasi Antreiber, der sagt, du musst schon auch beweisen, dass du gut genug bist, das zu tun, was du tun darfst und was ja ein Riesenprivileg ist.
Andererseits glaube ich, genügend Schreibende zu kennen, die entsprechende Credentials haben oder auch als Autorin schon mit irgendwelchen Preisen überhäuft worden sind und die sich immer noch die Frage stellen, kann ich das, was mache ich hier eigentlich, taugt mein Text irgendwas? Also ich glaube, das ist bei aller Berufsständigkeit halt einfach eine kreative Tätigkeit ist und Kreativität ist halt irgendwo in uns drin und das macht uns halt immer damit ein Stück weit angreifbarer. Also Sänger sind ein gutes Beispiel. Da ist das Instrument ja noch dazu im eigenen Körper und gut gemacht, schlecht gemacht, da ist ja eigentlich kein Unterschied. Das bist ja immer noch du und ich glaube, dass auch andere Berufe, kreative Tätigkeiten da einfach schnell dazu neigen, so einen hohen Verunsicherungsfaktor zu haben.
Ja, also es ist kein Beruf wie jeder andere. Ich habe ja nie in einem klassischen Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich war vom ersten Tag an selbstständig nach meinem Studium. Ich habe quasi im Studium schon angefangen, selbstständig als Journalistin, Autorin zu arbeiten und habe damit einfach nicht mehr aufgehört. Und ich bin da sehr dankbar um diese Erfahrung. Und gleichzeitig merke ich auch, dass mein Berufsleben von einer Verletzlichkeit geprägt ist, wie das viele andere Menschen, die in anderen Jobs arbeiten, nicht haben. Also es gibt ja einfach viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die brennen durchaus für das, was sie tun, aber letztlich haben sie irgendwann einfach Feierabend und dann ist Schluss. Und die haben durchaus auf dem Schirm, ich schulde meiner Chefin, meinem Chef 40 Stunden die Woche oder 30 oder was immer in meinem Arbeitsvertrag steht. Und dann ist auch Schluss. Und natürlich nimmt man mal einen Gedanken mit nach Hause oder spricht noch mal was durch, aber da ist schon so eine gewisse Distanz zwischen einem selbst und dem, was man tut. Und das ist bei mir gar nicht so. Also ich Mein Schreiben und mein Leben sind untrennbar miteinander verknüpft. Und wenn ich morgens unter der Dusche stehe, denke ich vielleicht schon über eine Formulierung nach. Und wenn ich abends im Bett noch nicht einschlafen kann, gehe ich vielleicht noch mal irgendeinen Reim durch für irgendein Kinderbuch, an dem ich gerade so ein bisschen hänge oder so. Und ich liebe das auch, dass meine Berufstätigkeit so eng verknüpft ist mit allem, was ich spannend finde und toll finde. Und gleichzeitig fühlt sich es manchmal auch herausfordernd an, quasi nie frei zu haben, sondern wirklich dieses Schreiben letztlich einfach immer mit mir zu tragen, egal wohin ich gehe. Und das ist so fest mit meiner Person, mit meinem Privatleben auch verbunden. Ich kann davon auch keine Pause machen in dem Sinne. Ich bin immer Autorin, Tag und Nacht und im Urlaub und wenn ich mit Freunden wandern gehe oder so. Das ist einfach immer dabei.
Ja, das ist dann auch so ein Fluch so ein bisschen, ne? Also das ist ja zum Teil vielleicht manchmal so einer Selbstständigkeit geschuldet, wobei sich ja auch viele, die zuhören, sagen, du, ich bin in meinem Job genauso involviert, auch wenn ich in der Definition jetzt nur angestellt bin. Aber dieser Zusatztake, dass ein Text, eine Idee immer noch mal anders, besser, neuer, frischer werden kann, dass dieser Gedanke von vor 2 Wochen plötzlich um die Ecke kommt und weitergedacht werden will, ich glaube, das macht halt einen guten Text zu einem sehr guten Text, ja. Ich kenne ja so ein paar Leute, die schreiben, es gibt so unterschiedliche Strategien, damit so umzugehen. Also manche machen es ja mit festen Schreibzeiten, manche nehmen sich Auszeiten und sagen, da schreibe ich oder ich miete mir, also ich kenne jemanden, die hat sich immer eine Wohnung gemietet für 2 Monate und da ist sie dann rein und hat dann quasi nichts anderes gemacht als schreiben oder so. Ich glaube, es gibt so verschiedene Strategien, damit umzugehen, aber letztlich sind die alle so ein bisschen auch zum Scheitern verurteilt, weil, wie du sagst, es im engeren Sinne eigentlich nie aufhört. Außer genau, also natürlich, wenn natürlich der Scheißtext auch fertig ist. Und währenddessen, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, du und ich in unseren Zweiergesprächen, es baut sich da schon vielleicht so eine Idee für was Neues auf, aber erstmal muss man ja das, was man konzipiert hat, jetzt erstmal gut zu Ende bringen und dann auch noch Richtung Verlag bringen. Und also, dass diese Kreativprozesse ja auch manchmal überlappen, das macht es ja dann auch nochmal tricky.
Ja. Also ich meine, bei mir ist es vielleicht auch nochmal doppelt persönlich, das Schreiben, weil halt auch das Thema oder die Themen, über die ich schreibe, auch nochmal so ultra persönlich sind. Ne? Also wenn ich jetzt Autorin wäre und meine Expertise läge im Bereich Finanzen und ich würde irgendwie super erfolgreiche Finanzratgeber schreiben oder so, dann wäre das ja auch eine Autorenschaft und das würde mich halt auch beschäftigen und trotzdem wäre das Thema vielleicht nicht so nah an meinem Herzen, wie wenn ich über Mutterschaft und Elternschaft und Kinder, außer ich wäre jetzt ganz geldverliebt, man weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt, wie persönlich vielleicht manche Themen für einen sind und gleichzeitig, ich würde auch über nichts schreiben wollen, was mich weniger begeistert, weißt du, als das, was ich sozusagen als mein Thema oder als meine Themen gefunden habe. Aber worüber ich schon viel nachgedacht habe, tatsächlich gerade so auch am Anfang meiner Autorinnenschaft sozusagen, war, ich habe ja quasi was genommen, was davor ein Hobby war, eine Leidenschaft, was ich gemacht habe, um mich zu entspannen, um Spaß zu haben und habe das zu meinem Beruf gemacht. Und damit auch meine Texte und meine Kreativität einer gewissen kapitalistischen Verwertbarkeitslogik unterworfen. Ne? Also meine Texte mussten auf einmal auf einem Markt funktionieren.
Das und stimmt,
das ist schon krass, wenn man bis dahin so dachte, ne, Gedichte schreibe ich einfach so für mich und auf einmal wird was du geschrieben oder gereimt hast, geprüft darauf, so ein bisschen von, hat das einen Marktwert und funktioniert das? Und dann ist es ja auch so, als junge Autorin, dass man relativ häufig auch die Erfahrung macht, gerade mit Erstlingstiteln, wenn man noch nicht so bekannt ist, dann kriegt man einen Buchvertrag, dann ist man total begeistert, dann stürzt man sich da rein und schreibt und dann schickt man so ein Buch auf den Markt und dann werden die Verkaufszahlen, die sich ein Verlag erhofft oder gewünscht hat, eben nicht erreicht und dann ist so ein Buch nach einem Jahr oder anderthalb oder so auch schnell mal wieder weg vom Markt und dann kriegst du eben auch zu deinem Herzbluttitel relativ basal mitgeteilt, so ja, ihr Buch wird jetzt verramscht, heißt das dann ja, ne, in der Buchbranche, so die Buchpreisbindung wird aufgehoben. die letzten Titel werden jetzt noch irgendwie günstig abverkauft, hat halt nicht funktioniert. Und das ist natürlich schon was, womit man umgehen lernen muss, weil das halt natürlich einerseits einfach Ware ist, die dann in Lagern rumliegt und teuer ist und deswegen abgestoßen werden muss. Und andererseits ist es ja für dich als die Person, die das geschrieben hat, nie nur Ware, sondern einfach auch was ganz emotional Wichtiges.
Ja, das war für mich auch übrigens ein wichtiger Satz für meine Arbeit und auch ein sehr erleichternder gleichzeitig, weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, schauen Sie mal, ich habe hier was mega duper super Gutes geschrieben, dass man dann ja so, also ich bin qua meines Berufes dann so eine Art Gatekeeper und auch werde auch oft verwechselt mit so einem Daumen rauf, Daumen runter, du kannst schreiben, nein, du kannst leider nicht schreiben. Und ich weise da inzwischen ganz gern darauf hin, zu sagen, naja, also erstens ist es sowieso subjektiv. Und meinen Erfahrungswerten, Horizont, Erwartungs, sonstigen Dingen unserer Firma und so geschuldet. Und zweitens, wir gucken auf einen bestimmten Teil eines Marktes. So. Und deswegen, es gibt für Kunst ganz viele und wirklich auch sehr berechtigte Ausdrucks- und Veröffentlichungs- und Öffentlichkeitsformen, aber finden halt nicht alle bei Surkamp im Hardcover oder bei Carlsen in der Pappe statt sozusagen, ja, sondern das ist immer spezifisch auf etwas auch hin, vielleicht kann man sagen, produziert. Und das ist ein schmerzhaftes Learning manchmal, aber ist halt auch ein wichtiges. Und gleichzeitig kann ich dann in meiner Beratung auch sagen, hör mal, super Sache, aber für diesen Markt, auf den ich halt gucke, da wird das nichts werden. Hat aber nichts mit dir als kreative Person zu tun.
Es gibt ja manchmal so dieses Klischee in der Literaturbranche, dass es da diejenigen gibt, die selber schreiben und diejenigen, die gerne selber geschrieben hätten und dann aber was anderes gesucht haben oder Lektorin geworden sind oder Verleger oder irgendwas. Aber dass eigentlich alle mal so diesen Traum hatten, zu schreiben. Mhm. Ist das bei dir so?
Haha, genau. Ich wusste irgendwie, glaube ich, schon, worauf die Frage hinaus will. Nee, ist es bei mir tatsächlich nicht. Und so viele kenne ich auch gar nicht. Das ist ein hochdiffiziler Beruf, der auch viel tatsächlich mit Sachen möglich machen, Sachen ermöglichen, Sachen auf die Schiene kriegen, eine Sache fertig kriegen. Also bis so ein Buchhalter dann wirklich draußen steht und erfolgreich ist. Und diese ganzen Schritte haben so viel mit Gespür und Projektmanagement zu tun, dass man das, glaube ich, den Leuten Unrecht täte. Ja. In der Großzahl. Und gleichzeitig kenne ich auch diverse schreibende Lektorinnen, Lektoren, die selber schreiben, ob unter Pseudonym oder sogar ganz offen. Mhm. Und die Branche liebt es dann auch, ne? Also selber jahrelang Vertreterin war für einen Verlag, ehe sie dann in die schreibende Zunft wechselte und das fanden dann alles super. Ja? Mhm. Die kannten sie ja dann alles schon.
Aber du hast jetzt selber nicht, wenn du sozusagen verschiedene AutorInnen vertrittst, manchmal so das Gefühl, oh, das hätte ich lieber selber geschrieben. Oder, ey, geh mir weg mit deinem Exposé, ich habe ein besseres in der Tasche.
Würdest du jetzt an meiner Stelle diese Frage beantworten?
Ich stelle mir das so vor. Ich glaube, meine Frage rührt daher, dass ich mir nicht vorstellen könnte, ein Berufsleben lang auf der anderen Seite zu sitzen, weil ich immer denke, ich hätte da, glaube ich, Bock, selber ein Buch zu machen. Weißt du, was ich meine?
Nee, weil also ein guter, langjähriger Bekannter von mir, mit dem ich viel zusammenarbeite, der Ingmar, der sagt immer, eine gute Idee habe ich jeden Tag. Der Unterschied ist, dass man es machen muss. Und ich habe wahnsinnig gerne eine Idee und zu sagen, Mensch, das wäre doch mal ein Thema. Oder ich lese über eine spannende Person und denke, boah, da rufe ich jetzt an und frage, hätten sie Bock zu ihrem Thema ein Buch zu machen, aber habe ich Philosophie studiert, stehe ich seit 3 Jahren irgendwo im Kreissaal, mache ich irgendwelchen, habe ich ein verrücktes Hobby, fahre ich so ungefähr rückwärts auf 3 Beinen mit dem Fahrrad durch China, mache ich alles nicht, aber erzähl mir davon. Also das finde ich, nö, also meine eigenen nicht umgesetzten Buchideen, das sind vielleicht 3 Stück, so, das kann ich ja dann irgendwann mal immer noch machen. Ja. Sondern die meisten Ideen, die ich so habe, da suche ich halt dann jemanden, der Lust hätte, was dazu zu machen.
Das für dich zu schreiben.
Ja, ich habe so eine kleine Liste von Themen, wo ich denke, das sollte man mal machen.
Ja.
Und da muss ich halt jetzt nur noch die passende Autorin, den passenden Autor dazu finden. Ja.
Voll gut. Und du gibst da auch Seminare zu, oder? So Schreibseminare für Leute, die AutorInnen werden wollen oder schon AutorInnen sind?
Nein, ich gebe seit einigen Jahren einmal im Jahr ein Seminar zum Thema, was ist für mich der nächste Schritt, müsste das Seminar eigentlich lauten. Also ich gebe nicht selber Schreibseminare. Ich mache Texte, wenn ich Texte versuche besser zu machen, nicht auf der sprachlichen Ebene besser, sondern auf der Strukturebene. Und deswegen ist das Seminar jetzt eher so, da kommen Leute und die haben ihr Projekt und die sind an einem bestimmten Punkt und dann frage ich sie sozusagen, ja, und was ist jetzt der nächste Schritt? Und der eine muss halt jetzt mal sich trauen und der nächste hat einen Plot, der nicht aufgeht und der dritte hat eine Sachbuchidee, die ist aber zu speziell. Also das ist dann eher so, sagen wir mal, so ein Coachen in der zweiten oder dritten Runde. Das mache ich auch nicht selber, sondern das macht die Textmanufaktur. Das ist ein Seminaranbieter, den ich sehr empfehlen kann. André und sein Team, wahnsinnig nette Leute. Und da gibt's Kurse ohne Ende zum Thema, was auch immer deine Frage ist an die Literatur oder an den Schreibprozess, die wird da beantwortet. Genau.
Ah, voll cool. Guck mal, wenn ich das mal gewusst hätte früher, das hätte durchaus Punkte in meinem Leben gegeben, wo, glaube ich, so ein Seminar für mich voll hilfreich gewesen wäre.
Ja, also wir kreieren da so einen geschützten Raum und dann erzählt jeder so ein bisschen, woran er ist und hat so einen Paten und das ist ganz lustig. Ja. Danach bin ich platt, aber lerne immer sehr, sehr viel über meinen Beruf, genau.
Ja. Ja, also ich habe bei mir selber gemerkt, dass tatsächlich meine eigene Unsicherheit auch, was meinen Beruf und mein Schreiben und mein gut genug sein wollen angeht, natürlich tatsächlich auch erst dann kleiner wurde, als einfach auch der wirtschaftliche Erfolg der Bücher sozusagen eingesetzt hat, als eben dann auch die Rückmeldungen kamen von Buchhandlungen, Verlagen und so weiter im Sinne von, ihre Bücher sind toll, ihre Bücher kommen gut an. Und dann gab es sozusagen so eine Art messbare Wertsteigerung, ja. Und das ist natürlich wirklich auch was, wo ich manchmal immer noch so ein bisschen mit hadere, weil ich habe ja mittlerweile ein ziemlich großes Portfolio von Büchern, die ich geschrieben habe. Und wenn man mir sagen würde, welches ist dein Lieblingsbuch von deinen eigenen Büchern, wäre das so ein bisschen wie mich zu fragen, wer mein Lieblingskind ist meiner Kinder. Also man hat ja mit allen ganz viel Verbindung und gleichzeitig gibt es halt manche dieser Bücher, die sich finanziell objektiv nicht besonders gelohnt haben und andere, die mir sozusagen bis heute den Lebensunterhalt mitfinanzieren und da dann praktisch nicht in diese Denke einzusteigen, zu sagen, das eine Buch ist jetzt wertvoller als das andere, weil es wirtschaftlich erfolgreicher war, weil es vielleicht meinen Namen oder meine Marke irgendwie da vorne gebracht hat. Und auch nicht beim Schreiben des nächsten Buches diesen Druck zu spüren, zu sagen, das muss jetzt ein Bestseller werden, ich muss folgende Verkaufszahlen knacken, sondern dann sich wieder zu besinnen auf das, womit ich ganz am Anfang angefangen habe. Ne? Ich will meine Wahrheit in Worte kleiden, ich will Menschen helfen, ich will eine Sprache und einen Stil und eine Form der Kommunikation finden, wo ich das Gefühl habe, dass ich bestmöglich, sag ich mal, meine Werte auch umsetzen kann. Ne? Also ich will in der Weise schreiben, dass Leute sich eben nicht klein gemacht, ermahnt, gestresst fühlen von meinen Worten, sondern dass sie sich gesehen und empowered fühlen und dass das alles unterfüttert ist mit Wissen und mit einem gewissen Humor, aber eben ohne jemals verächtlich zu sein. Und ich will im besten Sinne neurodivergenzsensibel schreiben, also auch darauf achten, dass halt Menschen unterschiedlich denken und fühlen und wahrnehmen und dementsprechend auch Texte in der Weise gebaut sein müssen, dass sie nicht nur sozusagen für eine Art zu lesen oder zu hören funktionieren. Ich habe da schon viele Ansprüche an mich selbst. Ich kriege ja auch selbstverständlich nicht immer und in jedem Satz umgesetzt, aber darauf sich dann wieder zu besinnen und nicht beim Schreiben zu denken, boah, knacke ich mit dem Buch die Verkaufszahlen vom letzten, so, das ist ein permanenter Struggle. Also da muss man sich dann richtig zu zwingen, auch sich wieder auf die Basics seines eigenen Berufs zu besinnen.
Und deswegen, glaube ich, begleite ich lieber Schreibende bei diesen Höhen und diesen Tiefen und diesen strategischen oder auch emotionalen Fragen. Das macht mir nebst der Bürokratie, das mache ich einfach total gern. Also deswegen fehlt mir das nicht, dass ich diesen Struggle nicht habe. Für mich steht dann lieber eher diese jahrelange berufliche Beziehungsebene im Vordergrund und zu sagen, okay, wie kann man da daran gut zusammenarbeiten?
Ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, bei aller Liebe zum Schreiben als Beruf eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass für die allermeisten Menschen Schreiben nicht ihr Beruf ist und dass das Schreiben sozusagen nicht weniger kostbar oder wertvoll macht, dass man nicht sozusagen sagen muss, ich schreibe besser nix, weil es ist dann vielleicht nicht so gut wie das, weil Bestseller-Autor so und so schreiben würde, sondern ich glaube, dass wir alle einfach davon profitieren. Das ist natürlich jetzt meine, sicherlich auch durch meine Biografie gefärbte Sicht, aber ich glaube wirklich, dass wir alle vom selber Schreiben profitieren, dass es uns einfach oft gut tut, Gedanken zu Papier zu bringen, Gefühle in Worte zu gießen, und ob wir das dann für uns tun, ob wir das in Briefen tun, in Tagebüchern, ob wir Journaling betreiben, ob wir auf unserer Handy Notes-App einfach Gedanken teilweise so festhalten und dann später nochmal durchgehen, was uns davon noch beschäftigt oder so. Das ist einfach was ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen. Gerade so auch im digitalen Zeitalter, wo man vielleicht manchmal denkt, warum überhaupt noch Dinge aufschreiben, so, ne? Ich glaube, dass da ganz viel passiert, während wir Dinge formulieren und sozusagen zu Papier bringen in unserem Gehirn, in der Art und Weise, wie wir auf Dinge schauen, wie wir die verarbeiten und wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass so ein gewisser kreativer Selbstausdruck allen Menschen gut tut. Und dass man ja so oft hört, dass so Menschen sagen, ich bin gar kein kreativer Mensch. Und dann meinen sie auch oft sowas wie, ich kann kein Instrument spielen oder ich kann jetzt nicht besonders toll singen oder ich kann nicht besonders toll malen. Und dann denke ich so, schreiben, von sich erzählen, Storytelling im besten Sinne, das können wir eigentlich alle. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und jeder sollte diesen Mut haben, auch da, weißt du, einen eigenen Ausdruck zu finden. Das ist so mein Gefühl dazu.
Und da eignet sich natürlich Schreiben unter anderem sehr, sehr gut dazu. Ja. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt an die Autorin oder an den Agenten, hey, schreibt uns immer an. postfach@nora-emlau.de. Das war jetzt mal so ein erster, das sagen wir, glaube ich, die ganze Zeit, oder? Das war so ein erster Aufschlag.
Erster Aufschlag, das ist immer unser Wort.
Ich bin mal gespannt, wenn wir jeweils zweite Aufschläge liefern. Naja, gut, genau. Soweit, oder? Und wie ihr es schon kennt, folgt daher jetzt Werbung von unserem Sponsor Octopulli. Und da gibt es nämlich was Neues.
Genau. Octopulli ist ja das faire Label für nachhaltige Bekleidung, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene aus Berlin. Ich kenne das Octopulli-Team persönlich. Das sind einfach Menschen, die sich ganz stark engagieren für nachhaltiges Wirtschaften und die einfachen Gegenpol sind zu dieser Fast-Fashion-Mode, die wir sonst oft so tragen. Und die haben jetzt ganz neu wunderschöne T-Shirts im Programm, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Die sind in so Unisex-Schnitten geschnitten, mit einem schönen, sehr, sehr bequemen Rundhalsausschnitt. Und ich habe jetzt gerade für mich und mein jüngstes Kind sozusagen Matching-T-Shirts bestellt. Wir haben beide das Motiv Kirschkerne spucken ausgewählt. Das ist mega süß. Das ist so ein taubenblauer Stoff und dann so kleine rote Kirschen drauf und so winzig kleine weiße Mäuse, die Kirschkerne spucken. Und das haben wir jetzt beide und sind schon öfter drauf angesprochen worden, wie unglaublich süß die aussehen und wo es diese tollen T-Shirts gibt. Dieses T-Shirt und viele weitere in sämtlichen Größen mitwachsend gibt es bei Octopulli. Und die sind aus so ganz robustem, luftdurchlässigen Baumwoll-Jersey. Und ich trage kein T-Shirt lieber.
Das ist wirklich ein sehr schöner Satz. Und für alle, die das ausprobieren wollen oder auch die erneut bestellen wollen, es gibt einen neuen Code, er heißt Sommer25, das S von Sommer ist groß. Und damit bekommt ihr eure Bestellung versandkostenfrei. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Danke nach Berlin. Was uns, liebe Nora, zum Postfach bringt.
Oh ja, ihr habt uns wieder fleißig geschrieben. Vielen, vielen Dank.
Genau, ich würde dir gerne eine Mail von Steffi vorlesen. Liebe Nora und lieber Oliver, ich habe meinen Eltern in der Eingewöhnung immer gerne den Hinweis gegeben, dass es okay ist, wenn das Kind weint und traurig ist beim Abschied in der Kita. Wichtig ist, dass es sich wieder trösten lässt von der Erzieherin. Das hat vielen Eltern immer geholfen zu erkennen und zu begreifen, dass das Gefühl Trauer und Vermissen okay ist und wichtig und richtig. Auch mir jetzt in der Eingewöhnung bei meiner Tochter hat das sehr geholfen. Wir hatten die erste Übernachtung bei der Omi ohne Eltern und das Telefon mit Video kam und meine Tochter weinte bitterlich, weil sie mich vermisste. Aber sie ließ sich trösten von meiner Schwiegermutter und ist dann friedlich eingeschlafen. Es hat mir auch hier geholfen zu begreifen, sie darf und soll traurig sein dürfen, aber wichtig ist, dass jemand bei ihr ist, der sie trösten darf und sie abholen kann. Vielleicht hilft das noch anderen Eltern, gerade bei Eingewöhnung und Co. Freue mich auf nächste Woche und eine neue Folge. Liebe Grüße, Steffi.
Ah ja, wie schön. Ja, und das ist so ein wichtiger Punkt. Der kam, glaube ich, tatsächlich in unserer Abschiedsfolge ein klein wenig zu kurz. Dieses Thema Weinen beim Abschied, Weinen durch Vermissen. Da kriege ich so viele Fragen auch dazu von Eltern, die dann oft wissen wollen, wie viel Weinen ist okay, gerne mit Minutenangaben. So. Und das ist natürlich nichts, was man so pauschal beantworten kann, weil es nicht um die Länge des Weinens geht, sondern genau wie Steffi es ganz richtig sagt, es geht um die Frage, weint das Kind aus Abschiedsschmerz und Trauer oder weint das Kind panisch, hat das einfach Angst vor der Situation und wie wird es in seinem Weinen begleitet und sind da Menschen da, zu denen es schon so eine Art von Vertrauensverhältnis hat, dass es sich auch begleiten lassen kann. Ne? Also von einer wildfremden Person kann ich mich als Kind oft nicht trösten lassen, aber wenn es schon eine gewisse Vertrautheit gibt, dann kann auch eine Erzieherin oder natürlich auch in dem Fall jetzt die Omi Rückversicherung geben. Das heißt, früher hat man ja Eltern oft geraten, gerade bei solchen Übernachtungsbesuchssituationen, sich quasi wegzuschleichen. Ne? Also das Kind zu den Großeltern zu bringen, dann verliert sich das Kind im Spiel und dann sollten die Eltern einfach gehen, ohne Tschüss zu sagen, damit das Kind nicht weint. Und das ist ganz, ganz kontraproduktiv, weil dann natürlich das Kind in dem Moment, wo es merkt, ne?
Panik. Ja, ja, ist sie noch da, ist sie noch da.
Jemand ist weg, richtig Panik bekommt und dann auch oft es dann auch dazu führt, dass die Kinder extrem klammern und gar nicht mehr darauf vertrauen, dass Eltern wiederkommen, selbst von der Toilette oder so. Und deswegen ist bewusstes Verabschieden wichtig, auch wenn das bedeutet, dass da ein Moment von Traurigkeit ist und gleichzeitig muss das eben gut und sensibel aufgefangen werden und das gilt auch im Kindergarten, in der Krippe und auch nicht nur bei der Eingewöhnung. Es gibt Kinder, die weinen jeden Morgen beim Verabschieden und das muss nicht bedeuten, dass sie sich im Kindergarten nicht wohlfühlen oder dass sie einen Schaden davon tragen, betreut zu werden, sondern die Frage ist, warum weinen sie und wie lassen sie sich begleiten und trösten und wie geht's ihnen danach? Was wir nicht wollen, ist, dass ein Kind über Stunden irgendwo sitzt und unglücklich ist, egal ob es weint oder nicht, und einfach nur darauf wartet, dass irgendwann jemand kommt und es wieder erlöst sozusagen. Ne? Ja. Aber gerade sehr sensible Kinder, die sehr nah am Wasser gebaut sind, für die ist es einfach auch ein Ventil für ihre überbordenden Emotionen, einmal zu weinen und zu spüren, ich vermisse meine Mama, ich vermisse meinen Papa, ich wäre jetzt lieber mit denen zusammen und dann darin abgeholt zu werden und dann eben ne, ins Spiel zu finden und wirklich im besten Sinne auch getröstet zu sein dann. Aber das ist nicht einfach und es wird natürlich auch dadurch nicht leichter, dass es leider immer noch vorkommt in manchen Eingewöhnungen, dass dann Eltern auch manchmal so gedrängt werden, im Sinne von jetzt gehen sie schon, während das Kind völlig panisch sich irgendwie ans Hosenbein klammert und dann wird oft gesagt, ja, aber Tränen bei der Eingewöhnung sind okay, Kinder müssen auch mal weinen dürfen und da wird dann auch oft das Bauchgefühl der Eltern negiert, die sagen, ja, aber das ist kein Abschiedsschmerz, dieses Kind ist einfach noch überhaupt nicht sicher hier.
Ja, ja. Boah, und das ist so eine Fine Line und sie ist einfach, ja, sie ist nicht leicht.
Nee, überhaupt nicht.
Genau, mir steigen diese ganzen Bilder wieder hoch und das, ja, man, es ist, ja, genau.
Ja, nee, das ist auch nicht leicht.
Ich glaube, es war gut, das jetzt nochmal irgendwie auch dem Ganzen nochmal Platz zu geben und insofern super, dass Steffi uns dazu auch nochmal geschrieben hat, ja.
Ja, genau. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, einfach für Eltern, die jetzt gerade in diesem Eingewöhnungssetting gerade so sind. Es wird ja vielfach nach dem sogenannten Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnt, wo dann auch immer wieder davon gesprochen wird, wie lange weinen okay ist. Und das sind natürlich so Durchschnittswerte, die da gemeint sind. Aber das ist was, was vielen Eltern sehr viel Druck machen kann. Und gerade bei Familien, wo die Eingewöhnung schwierig abläuft, wo die Kinder sich schwer lösen können, kann es sinnvoll sein, mal nach dem sogenannten Münchner Eingewöhnungsmodell zu googeln. Das ist
natürlich.
Das ist nämlich ein alternatives Eingewöhnungsmodell, das stärker vom Kind her und von seiner Abschiedsbereitschaft her gedacht wird. Ne? Wo dann nicht gesagt wird, jetzt ist der dritte Tag, jetzt ist wieder Zeit für einen Trennungsversuch, sondern wo man sozusagen stärker sagt, wie zeigt denn das Kind an, ob es schon bereit ist für eine Trennung? Und das kann ganz hilfreich sein für Eltern, die sich so ein bisschen stuck fühlen, weißt du, in einer Eingewöhnung, die nicht so richtig vor und zurück geht, sich über dieses Modell mal schlau zu machen. Kommt wie alles Gute aus München.
Nee, ich war jetzt eher so bei Berliner und Wiener Würstchen. Also ja. So, dass die Berliner nach dem Münchner Modell eingewöhnen und umgekehrt.
Genau. Ja.
Haltet gut durch, wenn ihr gerade eingewöhnt. Das wünschen wir euch. Und dann würde ich sagen, das war's wieder für heute und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang, ob in der Kita oder woanders, ist manchmal schwer und manchmal leichter, aber immer interessant.